Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 17, Vers 7 bis 18, Vers 5. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Vater im Himmel, hab Dank für diese Stunde heute Morgen, wo wir uns dein Wort vor Augen führen dürfen. Hab Dank für die Zeit, die du uns schenkst, um über dich und dein Wort nachzudenken. Hab Dank, dass du dich als der Handelnde und Herrschende offenbarst in deinem Wort, über deine Schöpfung und auch über uns, dass du neben dem großen Ganzen auch unser Leben kennst, unsere Wege kennst. Und so schenke es, dass wir unsere Herzen öffnen, um dein Wort aufzunehmen. Wir bitten dich für Rainer Wörz, dass du ihm Vollmacht schenkst, uns dein Wort zuzusagen, wie du es heute Morgen haben möchtest. Wir bitten dich auch für unsere Kinder und Jugendlichen, die sich in den verschiedenen Gruppen treffen. Segne auch sie und schenke auch denen Vollmacht, die ihnen dein Wort bringen. Hab Dank, Vater, dass wir von dir erwarten dürfen, dass du unser Leben gestaltest, dass du in unserem Leben Wege aufzeigst. Hab Dank, dass wir in allen Lagen immer auf dich hoffen dürfen. Hab Dank, dass du redest, dass du handelst, auch bei uns. Und hab jetzt auch Dank für deine Gegenwart. Amen.
Vor einigen Monaten stürzte ja, Sie haben sicherlich in der Presse gelesen, ein großes Gebäude, in dem Textilien hergestellt werden, wurden, muss man jetzt sagen, in Bangladesch ein. Es gab über 1100 Tote und es gab einen Aufschrei in der ganzen Welt über die Bedingungen, unter denen die Arbeiter, Frauen und sogar Kinder dort arbeiten mussten. Und vor einigen Tagen ein Freund, der dort seine Firma auch hat, sandte mir diesen Artikel zu, erschien dort in der Presse eine Anzeige, veranlasst vom Unternehmerverband oder vom Präsidenten des Textilverbandes. Jedenfalls war es als Umfrage aufgemacht. Und die Umfrage ging darum, ob denn die Leser auch der Meinung wären, dass der Einsturz dieses Gebäudes Allahs Wille gewesen sei, an dem man nichts machen kann. Und somit wäre ja auch der Unternehmer, der dieses Gebäude, diese Firma betrieben hat, unschuldig. Also, da leuchtet durch diese islamische Schicksalsergebenheit Kismet. Man muss bedenken, dass dieses Gebäude gebaut wurde, statt mit genehmigten 3 Stockwerken, mit 6 Stockwerken. Und es waren ja auch alle Notausgänge verstellt. Und 14 Stunden vorher hat der Besitzer noch eine Warnung bekommen vom Architekten und Statiker, dass das Gebäude in den nächsten Stunden einstürzen wird, wenn sie nichts machen. Und sie haben nichts gemacht. Das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, hat es ebenfalls mit einem gewaltigen Einsturz zu tun, der aber im Unterschied zum Einsturz in Bangladesch wirklich Gottes Wille ist, der Untergang Babylons am Ende der Tage, das Gericht über die Hure Babylon. Manche haben sich vielleicht über die Sommerzeit weggeduckt und haben gehofft, sie könnten dann dieser Babylon-Hure entgehen. Aber leider haben wir das jetzt in 2 Teilen behandelt und so kriegen sie das Gericht über die Hure noch mit. Das letzte Mal haben wir angefangen, uns mit ihrem Wesen zu beschäftigen, die ersten 6 Verse aus dem 17. Kapitel. Und wir haben gesehen, dass unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi die dunkelste Stunde in der Menschheitsgeschichte ist. Dass da wirklich die Mächte der Finsternis und der Dämonie zu großer Herrschaft kommen und die Welt beherrschen werden. Und haben auch gesehen, das ist im Grunde nach 6 Gottestagen die Vollausreife von Genesis 3, wo der Mensch angefangen hat, gegen Gott zu rebellieren. An der Spitze stehen dann der Antichrist und dann eben auch dieses spirituelle Weltsystem der Hure Babylon, von dem wir ja gelesen haben, auf ihrer Stirn war geschrieben mein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und wir müssen noch mal kurz die Spur aufnehmen. Und deswegen werde ich die 6 Punkte, die wir letztes Mal ausführlich behandelt haben, ihn zumindest noch einmal nennen, damit wir hineinkommen und das Wesen erfassen, um das Gericht, das Gott dann an ihr ausführen lässt, der Hure Babylon besser zu verstehen. Wir haben erstens gesagt, Babylon ist die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Das heißt, die mit fleischlicher und geistlicher Hurerei Zentrum der internationalen Weltgemeinschaft ist. Das wirtschaftliche, religiöse, spirituelle und okkulte Weltzentrum. Am zweitens gesagt, es ist eine Megalopolis, eine Riesenstadt, die Stadt der Endzeit schlechthin, eine gewaltige Stadt, die Hauptstadt des antichristlichen Reiches. Wir haben drittens gesagt, Babylon ist ein Geheimnis. Wir haben das Geheimnis ihres Namens angefangen zu betrachten. Wir können es gar nicht lösen. Wir haben gesagt, es gibt Dinge, die werden auch erst im Verlauf der Geschichte und der Ereignisse von Gott enthüllt, offenbar werden. Es gab immer Überlegungen, was Babylon, welche Stadt Babylon sein könnte. Wir haben uns ein paar angeschaut. Rom, London, New York, ein Babylon, das noch gebaut wird. Manche haben auch Jerusalem genannt. Ich habe gesagt, meine Präferenz liegt für eine Stadt im Nahen Osten. Und wir sehen ja gerade auch in unseren Tagen, wie der Nahe Osten die Region in der Welt ist, eigentlich eine einzigartige Region, wo die 3 großen Weltreligionen, die 3 großen monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, aneinanderstoßen und wo auch die Mächte, die großen Mächte dieser Welt, alle Interessen haben. Das ist eine Region, von der es dann, wenn Babylon wirklich da ist, in 18,4,7 heißt, ich sitze hier als Herrscherin, als Gebieterin, als Königin der Welt. Gerhard Meyer spricht von der Hohepriesterin der Gottlosigkeit beziehungsweise des unechten Gottesvolk. Viertens, das klingt bei erstens oder klang schon an, Babylon ist Handelsplatz und Wirtschaftszentrum Nummer 1. Eine total ökonomisierte Welt. Es geht nur noch ums Geld. Um die Wirtschaft, die alles beherrscht und die Moral bleibt bei dieser Wirtschaft auf der Strecke. Fünftens, Babylon ist die Mörderin der Heiligen. Ihre Hurerei, ihre Dämonie, ihr religiöser Eifer lässt sie unmenschlich und unbarmherzig werden. Ihr ganzes Wesen ist vollkommen verfinstert. Die Frau, die Lebensspenderin sein sollte, wird zur Mörderin. Das heißt, Sie steigert sich geradezu in einen Blutrausch. Sie ist trunken vom Blut der Heiligen und Zeugen Jesu. Und sechstens, Babylon ist die große Weltverführerin. Sie versetzt alle Mächtigen und alle Menschen in einen Rauschzustand. Verführung geht nicht nur mit Zügellosigkeit und Reichtum, sondern auch mit echter Zauberei. Das ist ja das Unheimliche, dass es da Dinge gibt, die wirklich wegen der dämonischen Mächte im Hintergrund funktionieren. Es sind nicht billige Zaubertricks, sondern Arzneien, Gifte, Drogen und okkulte Mittel. Es ist interessant, dass gerade in unserer Hauptstadt in Kreuzberg, ähnlich wie in Holland schon seit vielen Jahren, jetzt eine Haschischstube legalisiert werden soll. Das heißt nicht legalisiert, sondern sie soll wirklich auch von der Stadt eröffnet werden. Haschischstube, damit man dort diese Droge konsumieren kann. Zugleich hat Kreuzberg in der Bezirksversammlung verboten, und da merken Sie schon, in welche Richtung das auch geht, dass auf öffentlichen Flächen irgendeine Religionsbekundung stattfindet. Also kein Weihnachtsfest mehr, kein Weihnachtsbaum mehr. Es geht um alle Religionen. Aber das wollen Sie nicht. Selbst Klaus Wowereit, der ja nun wirklich unverdächtig ist in diesen Dingen, sagt, diese Gleichmacherei geht mir zu weit. Aber Sie spüren den Geist und Sie spüren die Tendenz, die auch in unserem Land im Gang ist. Wir haben dann gefragt, wer steht denn hinter der großen Hure? Und wir haben vor allem zwei Komponenten ausgemacht. Es ist das untreue Israel und das abgefallene Christentum. Aber haben auch gesehen, die Hure Babylon ist noch viel mehr. Sie ist ein großer religionssynkretistischer Topf, wo alles und jede Religion Platz hat. Alles ist ganz fromm getarnt, aber doch im Kern zutiefst gottlos. Und schon vor vielen Jahren schrieb einer, wenn die Menschen gottlos leben sind, die Sitten zügellos, die Lügen grenzenlos, die Mode schamlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos, die Regierungen ratlos, die Politik charakterlos, die Beratungen ergebnislos, die Konferenzen endlos und die Aussichten trostlos. Wir wollen dieses Thema in drei Punkten angehen. Erstens Gottes Sicht, zweitens Gottes Gericht, drittens Gottes Aufforderung. Erstens Gottes Sicht. Gott selber erklärt ja dem Seher von Patmos und damit auch den Lesern die Vision der ersten Verse. Es ist Gottes Sicht auf die Dinge. Lesen wir noch einmal ab Vers 7 die Erklärung durch den Engel. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Schon gesagt, es sind 2 Geheimnisse. Zum einen das Geheimnis ihres Namens, den sie ja dreist, wie die Prostituierten Roms, auf ihrem Stirnband trägt. Wie ein hohepriesterliches Diadem, aber es ist ein Zeichen, dass sie sich einem anderen Geist geweiht hat, dass sie einem anderen Geist dient. Sie trägt das Geheimnis ihres Namens auf ihrer Stirn. Und das zweite Geheimnis, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist das Geheimnis ihrer Beziehung zum antichristlichen Tiersystem und zum Antichrist selber. Und deswegen schiebt jetzt hier der deutsche Engel die Erklärung ein, fast hätte ich gesagt, das ist natürlich Quatsch, aber fast hätte ich gesagt, die wir uns eigentlich schon sparen können, denn wir haben ja gemeinsam schon Kapitel 13 überlebt, wo in ausführlicher Weise der Geist Gottes das kommende antichristliche Reich und den Antichristen gezeigt hat. Aber hier gibt es natürlich noch Schwerpunktverschiebungen und Ergänzungen. Ja? Darum lesen wir ab Vers 8 über das Tier. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abyssus, aus dem Abgrund wieder heraufsteigen. Und es geht ins Verderben. Die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und wieder sein wird. Wird also mehrfach in der Schrift betont, dass es war, dass es nicht mehr ist und wieder sein wird. Und wir haben schon gesehen, das ist das Unheimliche, dass hier die Schrift, man kann nicht sagen, sie sagt es direkt, aber sie deutet es doch sehr deutlich an, dass die Schrift hier zumindest von der Möglichkeit ausgeht, dass der Antichrist eine Todeswunde erhält und von den Toten wiederkommt. Natürlich nicht, wie Jesus in der Kraft unauslöslichen Lebens, sondern er kommt einfach vom Teufel bevollmächtigt, vom Teufel dynamisiert zurück ins biologische Leben und treibt nun in einer besonderen Macht und Kraft durch den Drachen sein Unwesen. Das Tier hat Hörner und Köpfe wie sein Spiritus Rector, wie der Drache, der ist ja in Kapitel 12 beschrieben, und es hat 7 Häupter und 10 Hörner. Und das müssen wir kurz verstehen, die 7 Häupter, wenn man so zum ersten Mal liest, denkt man, ich verstehe nur Bahnhof. Aber es ist gar nicht so schwer, wenn man einmal den Schlüssel hat. Hoffentlich der richtige, gell? Hoffentlich der richtige. Aber also ich versuche es mal mit meinem Schlüssel. Die 7 Häupter sind aufeinanderfolgende Herrscher der Endzeit. Das Bild strebt auf einen 8. zu. Auf den geht's zu. 7 Häupter, 7 Herrscher der Endzeit. Das 8. ist der Antichrist in seiner 2. Phase als Auferstandener. Und er ist auch das 7., wenn er vorher vor seiner Todeswunde bereits regieren wird. Also das 7. und das 8. Haupt sind identisch, ist der Antichrist, eben weil er nach seiner Todeswunde aus dem Ort der Dämonie im Erdinnern, aus dem Abyssos, der noch verschlossen ist, auch darüber haben wir schon gesprochen, Offenbarung 9, da steigt dieser Engel Apollyon herunter und er darf diesen Abgrund öffnen und dann kommen die ganzen Dämonenheere in der Endzeit auf die Erde und zu den Menschen. Und da kommt er auch hervor. Und die 10 Hörner, also die Könige, sind hintereinander. Klack, 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 klack. Dann kommt das 7., der bekommt eine Todeswunde, das ist der Antichrist in der ersten Hälfte der letzten 7 Jahre. Und dann ist er nicht mehr und dann ist er wieder als 8. Deswegen ist der 7. und der 8. identisch. Und die 10 Hörner, das Pult ist nicht groß genug, also nochmal meine 7 Könige, der 7. ist schon der Antichrist, dann geht er in den Abgrund, das passt jetzt hier natürlich wieder, der verschwindet hier unten drunter und er kommt wieder und dann staunt die ganze Welt, das hat sie noch nie gesehen. Und zusammen mit der Herrschaft dieses 8., also in seiner 2. Phase, werden 10 Regenten unter ihm, mit ihm gemeinsam regieren. Die 7 hintereinander, die 10 gemeinsam mit dem 8. Haupt, ein 10er Staatenbund. Aus Daniel 7 kann man schließen, ohne dass ich das jetzt lang auslege, dass dieser Staatenbund auch etwas zu tun hat mit einem Art auferstandenen Imperium Romanum in den letzten Tagen. Und es ist interessant, das haben die Ausleger natürlich gesehen, da war ich noch gar nicht geboren, schon viele Jahrhunderte, man kann sagen Jahrtausende beschäftigt das auch die Ausleger und die Deutung gehen auch in diese Richtung, dass insbesondere auch Europa in dieser letzten Konstellation zusammen mit dem Nahen Osten, zusammen mit Israel eine besondere Rolle spielen wird. Und weil das viele gedacht haben, insbesondere im angelsächsischen Raum, schlugen bei vielen 1971, damals gab es noch keinen Euro, es gab noch keine europäische Gemeinschaft, sondern es hieß EG, was hieß denn das nochmal übersetzt eigentlich? Ja, also es war eine Vorform der Europäischen Union. Ja doch, es hieß Europäische Gemeinschaft, so heute heißt es Europäische Union. Und da schlugen bei diesen Leuten, die das schon im Auge hatten, sozusagen 1971 die Alarmglocken, wissen Sie warum? Griechenland kam dazu. Es waren 9, es war die Gemeinschaft der 9 und nun kam als 10. Hellas dazu. Ausgerechnet Griechenland. 1971. Und da haben viele gesagt, jetzt, und ich habe Artikel gelesen, die in der Zeit entstanden sind, jetzt ist wirklich der 10er-Bund da, jetzt wird alles ganz schnell gehen. Man merkt wieder, wie vorsichtig man sein muss, wenn man auch versucht, endzeitliche Texte auszulegen und in der Gefahr steht, sie immer auch in seine Zeitverhältnisse zu brechen. Das war dann 1986 auch schon wieder passé, denn da kamen Spanien und Portugal als 11. und 12. Mitglied dazu, sodass es nicht mehr 10 waren, sondern 12. Jetzt lesen wir nochmal erklärend Verse 9 und dann haben wir das auch schon hinter uns. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat, also man kann in die Dinge des Geistes Gottes nicht rein mit Intelligenz und mit Fleiß eindringen. Fleiß und Intelligenz ist gut, aber im Unterschied zu Biologie, Physik und Mathematik und Wirtschaft und solche Dinge, kann man in die Dinge des Reiches Gottes und die Dinge, die das Herz Gottes betrifft, nicht eindringen ohne Genehmigung Gottes und die gibt er allen, denen er seinen Geist gibt. Das ist das Wunderbare. Und wem gibt er seinen Geist? Allen, die ihn darum bitten. Allen, die ihn darum bitten. Die Geheimnisse der Schrift sind nicht einer Elite vorbehalten, sondern allen Christen. Das heißt nicht, dass wir immer gleich alles verstehen, aber grundsätzlich dürfen wir die Geheimnisse Gottes erkennen. Hier ist Verstand nötig, den nur der Geist geben kann. Hier ist Weisheit nötig, die nur der Geist geben kann. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, das sind Machtbereiche, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es noch mal ein bisschen schwierig. Peter, guck nicht so kritisch. Die fünf ersten sind gefallen. Ich könnte man ja sagen, oh, jetzt blieb ich ja gar nicht mehr durch. Okay, also da hoppeln wieder unsere sieben entlang. Und jetzt ist wichtig, der Visionsstandpunkt Johannes ist der Standpunkt des sechsten Königs. Er sieht es nicht von 2000 Jahren vorher, sondern sein Visionsstandpunkt ist die Zeit des sechsten Königs. Deswegen, weil das sein Visionsstandpunkt ist, kann er sagen, fünf sind schon gefallen. Der eine ist, das ist der sechste. Der andere, der siebte, ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er nur ganz kurz bleiben, weil er kriegt ja die Todeswunde. Und dann kommt der achte. Er muss eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selber sowohl ein Achter als auch einer von den sieben und geht ins Verderben. Das verstehen wir jetzt. Er ist der siebte und der achte. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Das heißt, dass wir beim antichristlichen System und beim Antichristen durchaus mit demokratischen Entscheidungsprozessen rechnen können. Es ist nicht so, dass der Mann sich sozusagen nur an die Spitze pusht, sondern ähnlich wie das bei Adolf Hitler war, der ja über den Beginn der 30er Jahre bis, ich würde mal sagen, 38, 39, 40, da hat er nicht nur Wahlen gewonnen, sondern der hätte auch jede Wahl gewonnen. So heißt, und die zehn Anstattkönige, sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Hier liegt aber einfach noch ein Schleier auf diesen Dingen. Wir merken nur, das geht sehr turbulent zu. Da wechseln die Dinge sehr schnell. Immer dann, wenn große Katastrophen, wenn große Unruhen und Bewegungen in der Menschheit sind, haben wir solche schnell wechselnden Machtverhältnisse. Und das deutet dann einfach auch Offenbarung 17 an. Es geht auf den 8. Denken Sie etwa an das Modell der Französischen Revolution, 1789, Sturm auf die Bastille und so weiter. Und was war dann alles los? Da war der Wohlfahrtsausschuss, da waren die Jakobiner, da war Robespierre und so weiter. Und es waren etliche Jahre des Chaos und viele Todesurteile wurden vollstreckt und es gab wechselnde Verhältnisse und Beziehungen. Aber es lief auf wen hinaus? Auf den kleinen Franzosen, der dann ganz Europa mit Krieg überzogen hat. Ich rede nicht von Sarkozy, der ist ja schon weg, sondern von Napoleon. Von Napoleon. Auf den ließ hinauf. Und so ist es hier auch. Totales Durcheinander, Chaos und so weiter, wechselnde Herrschaften. Es läuft auf den achten hinaus. Das kommt. Das Tier. Kommen wir jetzt nochmal zum Geheimnis, dass die Hure Babylon in ihrer Beziehung zum antichristlichen System und zum Tierreich betrifft. Wir haben gelesen in Vers 3, ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das ist interessant, wir haben Europa schon angedeutet, dass es eine griechische Sage gibt, wie Europa entstanden ist, wie auch der Name Europa für diese Region gekommen ist. Und die Sage geht so, sie ist 3000 Jahre alt, dass eine Prinzessinnentochter aus Phönizien, das ist also nördlich von Israel, Sidon, Tyrus, die Region, eine Handels- und Schifffahrtsnation, dass eine Prinzessin namens Europa, so hieß die, dass sie dort lebte und dass sie sehr tierlieb war. Und Gottvater Zeus hat sich in das Mädchen verliebt und wollte sie bekommen. Und er hat sich ihre Tierliebe zunutze gemacht und hat sich, so die Sage, gell, hat sich in einen weißen Stier verwandelt. Und ist ihr dann aus dem Meer erschienen als weißer Stier und hat sich hingelegt. Und Europa, tierlieb, ging hin, hat ihn gestreichelt. Irgendwann sah sie auf ihm. Und dann ist dieser Stier ins Wasser gegangen, sie bekam Schreck, aber sie fasste ihn bei den Hörnern und dann wurde sie ganz ruhig. Und der Sage nach hat dieser Stier sie getragen nach Kreta, nach Europa und so wäre Europa entstanden. Er hat sich dann in einen Menschen wieder verwandelt und sie haben sich lieb gewonnen und hatten Kinder. Ja, das ist die Sage und das finde ich deswegen auch so interessant, das Tier, das aus dem Meer steigt. So ist angeblich Europa entstanden und ich habe ihn mal die griechische 2-Euro-Münze auf dieses Blatt drucken lassen. Und da haben sie das Tier, das aus dem Meer steigt, der Zeus-Stier, mit der Göttin Europa auf dem Rücken. Sehen Sie es? Meine Frau hat gesagt, naja, kann man sowas in der Versammlung? Ja, es ist halt so. Die war halt da eben so, wie sie jetzt da dargestellt ist. Offiziell auf der 2-Euro-Münze in Griechenland. Ausgerechnet Europa, das uns schon mal ins Visier gekommen ist. Ausgerechnet Europa, das wie kein anderes Gebiet so vom Christentum und Judentum kultur- und religionsgeschichtlich geprägt wurde. Und da merken Sie schon, was haben wir über die Hure auch gesagt? Sie hat etwas zu tun mit Orten, wo das Christentum mal so gut gestartet ist und dann entartet ist. Und wo das Judentum auch eine schräge Bahn eingenommen hat. Ich habe mir mal die Europa-Hymne nochmal angehört. Vielleicht kennen Sie jetzt so Beethoven 9. Herbert von Karajan. Ode an die Freude, der Text von Schiller. Und Sie spüren den Geist Europas. Also ich glaube nicht an das, was Rumsfeld heißt er natürlich, der ehemalige Verteidigungsminister hat, Old Europe, das kannst du vergessen, sondern es könnte gut sein, dass Europa auch im Zuge der ganzen Auseinandersetzung doch nochmal zu einer großen Bedeutung, leider einer negativen, kommen wird. Spüren wir den Geist? Wenn ich könnte, würde ich singen, aber ich verschone Sie. Freude schöner Götterfunken, Töchter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das ist der endzeitliche Turmbau zu Babel. Die Einheitsmenschheit ohne Gott. Und weißt, die große Hure sitzt auf dem Tier. Das heißt, sie bilden eine Symbiose. Es ist eine ganz enge Beziehung. Sie verschmilzt fast mit dem Tier. Es ist die Geistesverwandtschaft. Zunächst wird das antichristliche Reich in einer ersten Phase von der Hure Babylon geritten, das heißt beherrscht und regiert. Und wenn ich das sage, habe ich immer das gleiche Beispiel, vielleicht haben es manche schon gehört. Meine Schwester hatte ja auch mal ein Pferd, so ein Reitpferd, also nicht so ein Ackergaul. Ja, inzwischen ist er verstorben nach 20 Jahren. Und ein großes, stattliches Tier, aber ich hatte immer großen Respekt vor diesen Gäulen da. Jedenfalls durfte ich auch mal drauf sitzen. Ja. Da saß ich dann wie so ein Mehlsack. Die Bewegung habe ich auch nicht richtig mitgekriegt und meine Schwester hat ihn dann so rumgeführt. Also das Tier, dann hat sie ihn auch losgelassen, oh, was ist jetzt los, ja. Also das Tier hat gemacht, was meine Schwester wollte oder als es losgelassen, was es wollte. Ich habe also das Tier nicht beherrscht, ich kann nicht reiten, ja. Aber hier, das Bild ist doch die Reiterin, die Königin, die Gebieterin beherrscht zunächst mal dieses weltumspannende System, das über die Finanz- und Wirtschaftskanäle wie ein Netz die ganze globalisierte Welt in ihrer Hand hat und so lenkt und steuert, wie sie es möchte. Wir denken ja immer, Endzeit, Antichrist, Antichrist herrscht. Aber es wird so sein, in der ersten Hälfte der Jahrwoche, da wird der Antichrist vielleicht formal die Nummer eins sein, aber die wirkliche Herrschaft hat die Gebieterin, die Herrin. Und dann kommt das Gericht, das wir gleich betrachten werden, über die Hure und dann herrscht auch unumfochten der Antichrist selber. Darum heißt es für die erste Hälfte der Jahrwoche, wer ist Babylon gleich? 18,18. Für die zweite Hälfte heißt es, 13, Vers 4, wer ist dem Tier gleich? Und ich habe schon angedeutet, jetzt kommt das Gericht. Es ist erstaunlich, dass Gott das Gericht nicht selber verübt, sondern dass die eine große endzeitliche, böse, dämonische Macht, die andere vernichtet und so Gottes Gericht an ihr ausübt. Wir hätten ja gewacht, also bei sowas, da schickt doch Gott seine heiligen Engel. Aber er lässt die aufeinander los. Allerdings hier mit einem eindeutigen Ergebnis, lesen wir noch einmal in 17, Vers 16, da ist ja das Tier, das jetzt das achte Haupt ist, mit seinen 10 Gebietsfürsten. Sie hassen die Königin, sie hassen sie, Sie hat sie jahrelang gereitet. Und dann heißt es, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen. Und dann müsst ihr bei uns klick, klick, klick machen, denn in den ersten Versen wird gerade ihre Pracht, ihre Kleidung, ihr Pomp und Glanz dargestellt. Da wird ja alles weggenommen werden. Sie wird sie nackt machen und dann geht's an sie selber und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Das war übrigens genau die Strafe, die die Tora vorsah für eine hurerische, entheiligte Priestertochter im Alten Testament. Die hohe Priesterin, in kleiner Klammer, die jüdisch-christliche hohe Priesterin, die dem falschen Geist dieser Welt dient, kommt ins Feuergericht. Die hohe Priesterin des babylonischen Kults. Sie wird erstens verwüstet, zweitens entkleidet und drittens einverleibt. Sie frisst ihr Fleisch. Es ist ein geistig-kultureller und religiöser Kannibalismus. Die Hure geht auf im antichristlichen Reich der zweiten Hälfte. Man kann sich fragen, wie kann der Antichrist sich gegen seine eigene Hauptstadt wenden? Aber das haben wir in der Geschichte ja sehr oft. Denken Sie an die Säuberung, wir haben schon über die Französische Revolution gesprochen. Die, die zunächst die Revolution mit angeführt haben, wurden später alle weggefegt. Die Revolution frisst ihre Kinder, das ist so ein gängiger Spruch in der Geschichte. Oder auch bei der Russischen Revolution. Am Schluss war Stalin als Diktator an der Macht und hat alle beseitigt. Menschenleben zählen ja nicht viel in dieser Zeit. Es ist auch eine Zeit der Verfolgung. Der Mensch ist eine Handelsware, Ersatzteillager, Abtreibung, Sterbehilfe und diese Dinge sprechen ja eine deutliche Sprache. Da kann es einem schon Angst und Bange werden, stimmt's? Da kann es einem schon Angst und Bange werden. Ihnen auch? Und das Schöne ist, dass das Zentrum, da muss ich doch mal kurz eine Pause machen, dass das Zentrum der Offenbarung ja eins ist, sagt, du, da geht's drunter und drüber und du denkst, die Mächte der Bosheit und des Teufels können tun und lassen, was sie wollen, aber es stimmt gar nicht. Das zeigt die Offenbarung. Immer sitzt einer im Regiment, herrscht und regiert. Und das dürfen die Glaubenden dann auch in der Zeit wissen. Das dürfen wir jetzt schon wissen. Oliver Cromwell, der spätere Lord Protector, war eines Tages unterwegs in einer wichtigen Mission für das englische Parlament. Sind es also im 17. Jahrhundert. Und damals war es so, dass die Diener der Herrschaften, des Lords, also noch auch mit ihrem Lord, in dem Fall Lord Cromwell, im Schlafzimmer geschlafen haben. Und der Lord hatte diesen wichtigen Auftrag, der auch für den Bestand von England so wichtig war. Und er konnte nicht schlafen und er war unruhig und so. Und das merkte der Diener und er sagte, My Lord, darf ich Sie mal etwas fragen? Ja, ja, frag nur. Ja, glauben Sie, dass früher Gott die Welt beherrscht hat? Ja, selbstverständlich, das glaube ich. Okay. Glauben Sie, dass Gott in Zukunft die Welt beherrschen wird? Ja, das glaube ich auch. Dann können eure Lordschaft doch auch glauben, dass Gott jetzt die Welt beherrscht in ihrer Situation und im Regiment sitzt. Und das ließ Cromwell zur Ruhe kommen und er konnte einschlafen. Das dürfen wir auch glauben. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Ja? Aber es kann schon ganz schön turbulent werden. Man weiß, wenn die Amerikaner wirklich jetzt in Syrien eingreifen, was das werden wird. Kann schon turbulent werden. Man braucht gar keinen Krieg und gar keine Weltereignisse, um Turbulenzen im Leben zu haben. Es gibt ja ganz privat ausgelöste Stürme und Turbulenzen. Und da dürfen wir wissen, unser Herr sitzt im Regiment. Er weiß drum. Und dürfen ruhig schlafen, dürfen ihm das abgeben. Ein guter Rat ist, du musst deine Sorgen abends wie deine Kleider ablegen, indem du sie Jesus gibst. Wie die Kleider ablegen, so die Sorgen. Herr, du weißt drum. Eine Frau in den Bombennächten in London im Zweiten Weltkrieg. Und sie kam einmal auch in den Schutzbunker, wenn Bombenalarm war, wenn die Deutschen wieder angegriffen haben. Und eines Tages fehlte sie. Und die Leute haben gedacht, jetzt hat es diese arme alte Frau eben auch erwischt. Aber einige Wochen später kam sie wieder und sie fragten, warum waren sie jetzt nicht da? Ach, und sie sagte dann, als der Alarm ging, schreckte ich auf. Und ich war wach und dann wollte ich schon gehen, aber da fiel mir ein, der Herr wacht ja über mir. Der Herr ist ja auch wach. Und da habe ich gedacht, das reicht ja, wenn einer wach ist. Und dann konnte ich ruhig wieder schlafen. Ich meine, ob man das immer so machen soll, das sei jetzt dahingestellt. Aber verstehen Sie, diese Ruhe in Gott Mein Herr ist wach. Der Hüter Israels, nicht schläfert noch schlummert er. Das gilt auch für unser Leben. Gott weiß und Gott sitzt im Regiment. Und das ist ja eben auch, im Verborgenen hat Gott alle Fäden in der Hand. Selbst wenn das Gericht jetzt über die Hure geht und scheinbar der Antichrist das Sagen hat. Und so heißt es dann auch 17, Vers 17, denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Willen zu tun. Im Himmel ist Freude, sei fröhlich über sie, du Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Gericht an ihr vollzogen. Auf der Erde allerdings ist Trauer. Wir lesen von den Managern in Vers 15, Kapitel 18 der Letztzeit. Sie weinen und trauern, hier Prophet. Und jetzt interessant die Formulierung, sie stehen aus Furcht vor ihrer Qual fern. Offensichtlich ist das Gericht an der Welthauptstadt des Antichristen, der Hure Babylon, die auch ein weltweites System ist, hat etwas mit einer Waffe zu tun, die das Gebiet verseucht. Früher, vor ein paar hundert Jahren, hat man sich das kaum vorstellen können, aber heute im Zuge von ABC-Waffen kann man sich das leicht vorstellen, dass durch einen großen Schlag das ganze Gebiet nicht mehr betreten werden kann. Es kann noch so schrecklich sein. Die ganze Zeit ist der Jesuslift auch in Betrieb. Der Jesuslift, über den haben wir gesprochen. Das ist das andere Tröstliche, dass in dieser ganzen Zeit, und wir werden es gleich noch am dritten Punkt sehen, Gottes Aufforderung geht aus, dass die ganze Zeit immer auch noch die Möglichkeit besteht, aus der absoluten Katastrophe zu entkommen und mit dem Jesuslift, wenn man durch die Jesustür geht, den Jesusweg geht, mit dem Jesuslift in die himmlischen Regionen zu kommen. Nicht sofort, aber letztendlich. Ist das nicht schön? Und ich glaube, dass Gott gerade, wenn die Zeiten so turbulent sind, wenn so viel Druck auch auf den Christen ist, dass Gott dann nochmal eine reiche Ernte haben wird. Das zeigt sich ja in der Geschichte immer wieder. Der Jesuslift. Und der funktioniert. Der funktioniert. Aber wir müssen nicht warten, bis die Katastrophen der letzten Zeit kommen, um den Jesuslift zu steigen. Dann dürfen wir heute schon einsteigen. Der geht bis ganz oben. Bis ganz oben. Nicht so wie in Spanien, da haben sie ein Hochhaus gebaut, 20 Stockwerke geplant und dann irgendwie in der Finanzkrise, Immobilienkrise wollten sie noch höher bauen und haben ganz schnell umgeplant und haben 47 Stockwerke gebaut und als sie fast fertig waren, haben sie festgestellt, sie haben den Lift vergessen. Vom 20. Stockwerk an gibt es keinen Lift mehr. Der Lift geht nicht nach oben, aber der Jesuslift funktioniert. Und je früher sie einsteigen, desto besser. Schauen wir uns den letzten Punkt an. Gottes Aufforderung geht aus. Gottes Sicht, Gottes Gericht, Gottes Aufforderung geht aus. Überraschend heißt es plötzlich in 18 Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Achtung, wir denken nach, immer gut beim Bibellesen und im Gottesdienst. Wenn ich jemand sage, geh aus diesem Raum hinaus, dann heißt es doch im Umkehrschluss, er ist noch drin. Na, das kriegt man auch um 10.51 Uhr am Sonntagmorgen noch hin. Logisch. Also geh aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Und wir merken wieder die Beziehung zwischen Gottesvolk und entartetem Gottesvolk. Geht aus ihr, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Wie sollen Christen und Juden aus Babylon ausgehen? Äußerlich oder innere Trennung? Ich glaube beides. Wir können sagen, erstens ist es der Ruf an abgefallene Juden und Christen, in der Hure noch vor dem Gericht umzukehren. Es ist die Chance, auf Gott zu hören, die Chance, den Jesuslift noch zu betreten. Die Konsequenz ist, sie entgehen dem Gericht Gottes, haben aber Nachteile und Verfolgung durch die Hure und dann auch später durch den Antichristen. Interessant ist, und da liegt einfach auch noch ein Schleier drauf, dass ja Paulus sagt, dass ganz Israel am Ende der Tage gerettet wird. Wenn der Bergende kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird ganz Israel gerettet. Und da wird sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen ein Teil dieses jüdischen Volkes in einem Schnellkurs gerade noch auf der falschen Seite gewesen, die Seiten wechseln und wird dann den erkennen, den sie durchstochen haben und wird Jesus erkennen und bekennen. Sie werden gerettet sein. Aber es ist auch zweitens eine Mahnung an Gottes Volk, außerhalb der Hure sich innerlich vom babylonischen Weltgeist zu trennen. Wir sollen nicht an ihren Sünden teilhaben. Das meint wörtlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, wir sollen nicht zusammen gemeinschaften. Also es ist nicht nur, dass man äußerlich mit dabei ist, das ist auch nicht gut, aber es ist eine Herzensverbindung, es ist derselbe Geist, zusammen gemeinschaften. Das ist in einem Geist und in einem Sinn tun und handeln. Also zum Beispiel in der Nazizeit gab es natürlich viele, viele Mitläufer. Aber es gab auch Menschen wie Julius Streichert, den Herausgeber vom Stürmer, der sogar noch auf dem Schafott nach den Nürnberger Kriegsprozessen gestorben ist mit Heil Hitler, bevor sie die Klappe aufgemacht haben. Das ist eigentlich eine ganz andere Verbindung. Das ist Zusammengemeinschaft. Das ist die engste Verbindung, wie wenn jemand nur äußerlich mitmarschiert. Habt nicht teil an ihren Sünden. In Summa, raus und klaren geistlichen Kurs. Und diesen babylonischen Weltgeist gibt es nicht nur am Ende der Tage, sondern bereits seit Anfang an, seitdem das Böse in der Urzeit entstanden ist, also auch in den Tagen der Apostel und heute. Deswegen warnt Paulus in 2. Korinther 6, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft, wieder dieses Wort Koinonia, wie in 18,4, Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung, Symphonist, das ist das Zusammenklingen. Welche Übereinstimmung Christus mit Belial, welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen, welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. In Epheser 5,11 sagt es Paulus noch deutlicher. Naja, eigentlich kann man es ja gar nicht mehr deutlicher sagen, aber er sagt es auch deutlich. Habt nicht, und genau das gleiche Wort im griechischen Text wie Offenbarung 18,4. Habt nicht Synkoineo, Gemeinschaft, Herzensverbindung mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Nicht gemeint ist herzliches Liebe und Erbarmen zu den Menschen, sondern gemeinsame Sache und Kumpanei mit den Feinden Gottes. Schauen wir mal, wie herzlich Jesus auf die Menschen zugegangen ist, aber immer als Gesandter seines Vaters. Man konnte Jesus nie haben, ohne Gott zu begegnen. Er war immer und an jeder Stelle der Gesandte seines Vaters. Jesus ohne Vater, das geht nicht. Und damit hat Jesus auch den Willen seines Vaters kundgetan und seine Maßstäbe. Und ich denke, wo wir Jesus mitnehmen, ihn bekennen und ihm gehorchen, ist die Gefahr gebannt. Er hat die Christen über lange Zeit beschäftigt, wie ist das richtig zu verstehen, was ist die richtige Distanz sozusagen der Gläubigen zur Welt. Und da gab es verschiedene Ausprägungen und wir müssen einfach auch mal sehen, dass wir nicht hier im luftleeren Raum im Jahr 2013, 1. September stehen, sondern dass wir auch geistesgeschichtlich und auch was unser Glaubensleben betrifft, eine Sozialisation haben, eine Tradition haben, dass wir selber in bestimmten Bahnen leben. Und es ist immer mal gut, einen Schritt zurückgehen und sagen, was gibt es denn sonst noch im Reich Gottes? Wir haben andere das verstanden. Da gab es also die eine Gruppe, die gibt es auch heute noch, die gesagt haben, man nennt sie die Exklusivisten, Christus-Kontrakultur. Christus hat mit der Kultur nichts zu tun, dieser Welt. Wir müssen uns total trennen. Es gibt heute noch Richtungen, etwa die Hutterer in Amerika und andere. Und dann gibt es die Dualisten, da steht zwar Christus und die Kultur im Widerspruch der Welt, aber es ist immer noch die Chance, die Welt positiv in einzelnen Bereichen zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist die biblische Position. Wir werden die Welt nicht als Ganzes anders machen. Die Welt wird im Argen bleiben, bis Jesus kommt als Ganzes. Aber ich glaube, es gibt Verheißung und Hoffnung, dass in einzelnen Bereichen und dort, wo wir beten und wirken, dass Gott da Gnade geben kann, dass es sich zum Positiven verändert, ohne dass sich das Gesamte ändert. Es gab dann auch und gibt auch noch die Meinung, dass man die ganze Kultur ändern kann. Es gibt sogar die Meinung, dass die ganze Welt von den Christen umgestaltet werden kann. Und da ist eigentlich die Gefahr, dass man genau in diesem Weltsystem mit untergeht, dem Zeitgeist zu viel Raum gibt und seine christliche Kultur und seinen christlichen Standpunkt verliert. Da müssen wir mal der Gefahr bewusst sein. Geht aus aus ihr, aber so wie Jesus es getan hat, ganz der Welt zugewandt. Ich bin gesandt in die Welt. Das ist eine Bewegung aus Liebe in die Welt hinein. Aber mit der nötigen inneren Distanz. Geht aus ihr. Das heißt, ich habe keine Gemeinschaft, keine innere Herzensverbindung, weil ich nicht als Feind Gottes erfunden werden will. Neulich, als ich so meine Runden im Schwimmbad gemacht habe, da kann ich gut nachdenken, habe ich mich gefragt, Herr, warum ärgerst du dich eigentlich so über die Sünden, auch über meine Sünden? Eigentlich bist du doch ein großer Gott, der, ich sage jetzt mal auch, entschuldigen Sie, so denke ich halt, auch so fern ist. Und was kümmert es dich, ob ich jetzt das oder jenes mache? Haben Sie sich das vielleicht auch schon mal gefragt? Warum eifert Gott hier so? Was macht es Gott aus, ob ich sündige in der Welt mitmache oder nicht? Und mir ist klar geworden, weil Gott uns liebt, weil er uns so unsäglich liebt, kann er das nicht dulden, weil er besser weiß als wir, dass die Sünde und das in der Welt aufgehen und mitmachen nicht nur unser Leben zerstört, sondern auch das der Menschen, die um uns her sind und letztendlich der ganzen Welt. Uns sind diese Zusammenhänge verborgen. Aber wenn wir in diesem System der Sünde, der Hure, des Weltgeistes mitmachen, schädigen wir nicht nur uns selber, verunehren wir nicht nur den Namen Gottes. Gestern haben wir beim Vater Unser darüber gesprochen. Wir entheiligen den Namen Gottes, sondern wir machen auch mit im destruktiven, kaputtmachenden System dieser Welt. Und weil Gott uns liebt, kann er das nicht dulden. Wenn ihr Kind einen Weg geht, dass es kaputt macht, da eifern sie doch in ihrer Liebe, da sitzen sie doch nicht kühl da und sagen, na ja, wenn er sich doch dafür entschieden hat, da sind sie doch in ihrem Innersten entbrannt. Das ist der Herr, weil er uns liebt, deswegen eifert er so, deswegen ist sein Herz so zornig. Wir haben also gesehen, wie Gott die Hure Babylon ins Gericht durch einen Kampf mit dem anderen Machtpol des Bösen, dem Antichristen, bringt. Wer sein Volk auffordert, aus Babylon auszugehen und wie auch für uns heute die Aufforderung gilt, geht aus und doch zugleich in der geistlichen Balance mit Jesus hinein in die Welt aus Liebe zur Welt, zu den Verlorenen. Amen. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, sich zum Gebet zu erheben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und dein Reden an uns. Und du siehst, dass wir genau in diesen Gefahren auch stehen, dass wir manchmal auch in unserem Leben wechselnde Positionen einnehmen, wie wir uns manchmal pharisäisch absondern und glauben, wir sind bessere Menschen und herabblicken auf die Menschen dieser Welt. Und wie wir manchmal vielleicht auch in das andere Extrem kommen und einfach alles mitmachen und dabei sind und gar nicht merken, dass wir die Sache Jesu verraten. Und das möchtest du in uns durch deinen Geist wirken, dass wir durchdrungen von deiner Liebe als Gesandte in deiner Welt stehen, mit einem brennenden Herzen für die Menschen, für den Nächsten und doch zugleich in großer Treue zu dir die innere Distanz wahren, weil wir dir glauben, dass alles andere kaputt macht und zerstört. Und nun weißt du, welche Fragen und welche Punkte du heute Morgen bei jedem Einzelnen berührt hast. Und ich bitte dich, dass das in Bewegung bleibt, dass das nicht nun gleich wieder zugeschüttet wird, sondern dass die Dinge vor dir festgemacht werden. Und wir danken dir, dass du im Regiment sitzt, und dass der Jesuslift bis zum Ende der Tage in Betrieb sein wird. Und ich danke dir, dass ich in diesen Lift schon gestiegen bin. Gepriesen seist du. Amen.